Ja, jetzt habe ich da einige Beispiele gegeben zu 4.1, was mit der Demut zusammenhängt, mit unserer Beschränkung in Wissen, Kenntnis und so weiter. Jetzt etwas zu 4.2. Apostelgeschichte 9, Vers 7. Das ist die Bekehrungsgeschichte von Saulus. Der verfolgte die christlichen Juden bis nach Damaskus und dann erschien ihm Jesus Christus. Apostelgeschichte 9,7 sagt, die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Zweimal wird in der Apostelgeschichte diese Bekehrungsgeschichte nochmals erwähnt, und zwar aus dem Mund von Paulus selber, der seine Bekehrung erzählt. In Kapitel 22,9, das ist eine Parallelstelle, da sagt Paulus Folgendes: Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und da haben wir auch einen ganz klaren Widerspruch. Ja, und wir können das so zusammentragen und sagen, die Begleiter hörten die Stimme, aber sie sahen niemanden. So sagt es Kapitel 9. 22 sagt, die Begleiter sahen das Licht, aber sie hörten nicht die Stimme. Nun, ich habe gesagt, manchmal kann man ein Problem lösen, indem man den Urtext genau analysiert. Und effektiv muss man dann eben auch die Grammatik mit berücksichtigen. Nicht nur einfach das Wörterbuch so nachschlagen, einzelne Wörter. Auch die Grammatik ist ganz wichtig. Und was stellen wir fest? Ich weiß noch, ich war als Teenie am Bahnhof und habe Traktate verteilt. Und dann habe ich einen Mann angesprochen, einen Unbekannten, und der wollte irgendwie nicht zurecht. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie irgendwie ein intellektuelles Problem mit der Bibel? Und er hat gesagt, er hat dann erklärt, er sei Theologe und im Moment beschäftige er sich sehr mit der Frage der Inspiration. Und da habe ich dann eben gefragt, sehen Sie irgendwie ein Problem? Und dann hat er gesagt, ja, zum Beispiel diese unterschiedlichen Erzählungen der Apostelgeschichte, die Bekehrungsgeschichte von Saulus. Eben da steht, an einem Text steht, man hat nichts verstanden, nichts gehört, am anderen Text sagt, man hat etwas gehört. Und dann habe ich ihm erklärt, schauen Sie, es steht im Griechischen, steht akouo. Und er konnte ja Griechisch. Aber in Kapitel 9 ist es akouo mit Genitiv. Und in Kapitel 22 ist es auch akouo, aber die Stimme steht im Akkusativ. Also einmal heißt es hören der Stimme und einmal hören die Stimme. Und das hat einen Unterschied. Man kann so sagen, hören von der Stimme, das heißt ihren Klang hören, aber nicht den Inhalt. Mit Akkusativ hören die Stimme, das heißt, dass man den Inhalt wahrnimmt und versteht. Nun, die Stelle sagt, sie hörten von der Stimme. Das heißt, sie hörten den Klang, den Schall der Stimme, aber sie hörten nicht die Stimme im Akkusativ. Das heißt, sie haben den Inhalt nicht wahrgenommen. Gut, und dann kommt noch dazu, einmal steht, sie haben etwas gesehen, das andere Mal steht, sie haben nichts gesehen. Aber einmal steht, sie sahen niemanden, und das andere Mal stand, sie sahen das Licht. Also, wir fassen ganz einfach zusammen. Die Begleiter sahen das Licht, aber nicht Jesus Christus. Paulus hat Jesus Christus gesehen, sagt er in 1. Korinther 9 klar. Sie hörten den Klang einer Stimme, aber sie verstanden nicht den Inhalt. Und da ist nun wirklich, der Grundtext und die Grammatik hilft, das Problem aufzuhellen. Ein anderes Beispiel. Thank you. 4-1 zu 4-1 und 4-4. Da geht es ja auch darum, um Berücksichtigung von Sitten, Gebräuchen, alten Gesetzen, Hintergründen. Und nun spreche ich ein Problem an, das uralt ist. Die Zahlen der Könige von Juda und Israel im Buch der Könige. Im 1. und 2. Könige. Und schauen Sie, wenn man diese Zahlen schön auflistet, die Regierungszahlen der Könige Israels im Norden, das war ja das Nordreich der 10 Stämme, und im Süden das Königreich Juda, der 2 Stämme Juda und Benjamin, die hatten getrennte Königslinien. Und im Buch der Könige steht, wie viele Jahre hat der und der König regiert, und es steht auch, wie viele Jahre hat der und der im Süden regiert. Und immer wieder wird gesagt, werden die Zahlen im Süden mit denen im Norden in Verbindung gebracht. Wird gesagt, also im so und so vielten Jahr des Königs von Israel war dieser König von Juda. Diese Zahlen bringt man einfach nicht zusammen. Man kommt auf unterschiedliche Totale, und das haben nicht erst die schlauen Leute im 20. und 21. Jahrhundert herausgefunden, das Problem. Das wusste man schon in vorchristlicher Zeit. Und es ist ganz wichtig, das nehme ich nur so als Beispiel. Wir müssen ja nicht meinen, dass die Leute vor 2000 Jahren, dass die nicht auch die Probleme merkten, wo es Schwierigkeiten hatte im Text. Das wurde schon längst, solche Dinge wurden besprochen unter den Bibellesern oder zum Beispiel in der Reformation. Vor einigen hundert Jahren, da hat man noch und noch solche Probleme durchdiskutiert. Und da hat Antworten bereits damals gefunden. Lesen Sie Calvin und andere große Bibelausleger, da finden Sie diese Dinge schon längst besprochen. Das ist denen auch, doch auch aufgefallen, und die haben aber auch nach Lösungen gesucht und gute Lösungen gefunden. Das ist manchmal ganz eigentümlich, wenn man das Gefühl hat, erst seit dem 20. Jahrhundert ist man intelligent. Aber man muss die alten Ausleger studieren. Das ist unglaublich, was man dort für Schatztruhen entdecken kann. Nun, ich habe gesagt, das hat man schon in vorchristlicher Zeit gemerkt, dieses Problem. Aber durch die Entdeckung der assyrischen Keilschrifttafeln ist das Problem noch schlimmer geworden. Man hat nämlich bei den Assyrern eine ganz strenge Chronologie, gerade in der meisten Zeit der Könige aus der Bibel. Und diese Chronologie ist Jahr für Jahr überliefert, auf Keilschrifttafeln, original aus der Zeit. Und die passen auch nicht zusammen mit Juda und Israel, mit den Zahlen in den Königen. Also die widersprechen sich untereinander in der Bibel, und sie widersprechen sogar noch der assyrischen Herrschaftsliste. Und um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen, die älteste Bibelübersetzung, die sogenannte Septuaginta, das Alte Testament auf Griechisch, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, hat dort andere Zahlen. Hier sieht man immer wieder andere Zahlen. Und die stimmen auch nicht überein. Also das Chaos ist komplett perfekt. Nun, das wusste zum Beispiel auch ein Augustin oder ein Hieronymus um 400 nach Christus. Die wussten um diese Probleme und haben darüber nachgedacht. Und übrigens, die Septuaginta, warum das die auch noch abweicht mit den Zahlen, das ist ganz einfach. Die haben nämlich versucht, die Zahlen zu reparieren. Das ist der Grund, dass die auch noch abweichen, weil sie versucht haben, da noch eine Korrektur einzubringen. Weil, das muss man wissen, im Judentum war das immer ganz wichtig, der Grundtext, der darf nicht angetastet werden. Der Grundtext muss, auch wenn man überhaupt nicht rauskommt, den muss man genauso überliefern, wie er überliefert ist, buchstabengetreu. Aber in einer Übersetzung, da darf man alles machen. Eben, da darf man auch ein bisschen tricksen und nachhelfen. Also so wurde das oft praktiziert. Ich übertreibe ein bisschen, aber es gibt schon ganz krasse Beispiele. Aber nur um das zu zeigen, im Judentum hat man also nicht einfach den Bibeltext verändert, sondern in einer Übersetzung hat man diese Freiheit, da etwas nachzuhelfen. Nun, schauen Sie, wenn man vor 2000 Jahren gesagt hätte, ich kann der Bibel nicht glauben, man bringt es nicht zusammen. Und wir können doch wirklich rechnen. Aber es geht nicht. Also offensichtlich geht es nicht. Und jetzt musste man warten bis vor ein paar Jahren. Und da hat Edwin Thiele das Buch herausgegeben, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. Sie angegeben, Sie können es in einer Neuauflage, Grand Rapids, Michigan, 1994, können Sie es finden. Die geheimnisvollen Zahlen der hebräischen Könige. Und er hat die allermeisten Zahlen alle zusammengebracht. Und zwar so, dass die vom Südreich und Nordreich wunderbar übereinstimmen und erst noch mit der assyrischen Liste übereinstimmen. Aber schauen Sie, erklären Sie mal, wie bringt man das zusammen? Es geht wirklich nicht, wenn Sie es zusammenrechnen und plötzlich bringt es einen doch zusammen. Aber bevor ich die Lösung sage, Kenneth Kitchen, das ist einer der führenden englischen Ägyptologen, aber ein gläubiger Mann, der also Vertrauen hat in die Bibel, ist aber einer der größten Kenner Ägyptens heute. Und er schreibt in einem Buch, es muss wahrscheinlich irgendwie eine Zählweise dahinter stecken, im Buch der Könige, die uns heute nicht mehr bekannt ist. Aber er sagte nicht, ich kann ja schließlich rechnen, ich war in der Primarschule das geht einfach nicht. Er sagte, wahrscheinlich ist da etwas dahinter, was wir heute nicht mehr wissen. Und Thiele hat es herausgefunden, was. Er hat herausgefunden, dass man im Nordreich und im Südreich unterschiedliche Zählweisen angewandt hat. Dass man am einen Ort hat man die Jahre gezählt ab Frühlingsbeginn und im anderen Reich ab dem Herbst. Und das ist nicht so, es kommt nicht einfach so aus dem hohlen Raum, sondern der jüdische biblische Kalender hat effektiv zwei Neujahre. Weil bis zum Auszug aus Ägypten hat zum Beispiel Abraham und die Erzväter, die haben die Jahre immer gezählt ab Herbst. Das war das Neujahr im Herbst, bei der Tag-Nacht-Gleiche. Aber beim Auszug aus Ägypten hat Gott den Kalender umgestellt in 2. Mose 12 und sagt, dieser Monat, der Frühlingsmonat Nissan, Abib, März, April, soll nun der erste Monat sein. Und so wurde die Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr wurde zum Neujahr. Aber in der weiteren Geschichte in der Bibel hat man beide Kalender beibehalten. So konnte man zweimal Neujahr feiern. Ist ja auch noch toll. Und als die Juden dann in die Diaspora kamen, ja, da können Sie jetzt noch Neujahr feiern, Ende Dezember. Dreimal im Jahr können Sie Neujahr feiern. Also, ich sage, der hat festgestellt, da zählt ein Reich im Frühjahr, das andere hat Herbstbeginn. Und da gibt es noch eine unterschiedliche Zählung. Es gibt nämlich im Altertum die Zählweise, wo man, der König kommt auf den Thron und dann zählt man das als erstes Jahr, dann zweites Jahr. Aber eine andere Zählweise zählt das Thronbesteigungsjahr nie, sondern erst das darauf folgende Jahr, also Jahr 1. Und das hat er so eingesetzt und siehe da, plötzlich gingen die Zahlen auf. Es geht auf. Das ist wirklich fantastisch. Also ich kann euch das Buch jetzt vorlesen heute Abend, aber kaufen Sie es doch, lesen Sie es mal durch. So ein wunderbares Beispiel, wo man sagen muss, das ist nun wirklich nicht lösbar. Und es ist mindestens 2300 Jahre lang nicht klar gewesen. Und trotzdem haben Millionen von Menschen ihr Vertrauen der Bibel geschenkt. Und sie konnten bei Schwierigkeiten sagen, ich vertraue, Jesus Christus ist der Erlöser. Ich weiß, wem ich geglaubt habe und er hat mir das volle Vertrauen zum Alten und zum Neuen Testament geben können. Nun möchte ich noch ein Beispiel geben zu viertens, fünftens. Also Berücksichtigung der Heilsgeschichte, der großen Bögen, der umfassenden Zusammenhänge und so weiter. Matthias Müller hat nämlich diesen Punkt auch aufgegriffen. Müssen Christen den Sabbat halten? Da gehört doch das Sabbatgebot zu den 10 Geboten. Und wer von den Christen hält eigentlich den Sabbat ein? Da ist doch irgendwie etwas faul. Nun, das Gesetz vom Sinai, für wer war das? Für alle Völker? Nein. Das Gesetz vom Sinai war nach 2. Mose 19, 20 und so weiter, war für Israel. Und der Sabbat war ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Nie zwischen Gott und den Völkern, sondern zwischen Gott und Israel. Das Sabbatgebot war ausdrücklich Israel gegeben. Nun, erklärt das Neue Testament, Christus ist für die durch den Glauben an ihn Gerechtfertigten das Ende des Gesetzes. So steht es in Römer 10, Vers 4. Und durch seinen Tod am Kreuz, Galater 3, 13 bis 14, hat er alle, die unter dem Gesetz vom Sinai waren und an ihn geglaubt haben, von dem Fluch des Gesetzes freigemacht. Also, dass die Zeitperiode des Gesetzes ging von der Gabe der Tora am Sinai, 1500 vor Christus, bis 32 nach Christus, wo Jesus Christus gestorben ist. Nun ist Folgendes zu sagen. Für Juden ohne Christus gilt das Gesetz vom Sinai nach wie vor. Das ist nie abgeschafft worden. Ein Jude, der nicht an Jesus als den Messias glaubt, muss alle Gebote einhalten. Und sonst ist er unter dem Fluch Gottes. Und das steht ausdrücklich im Neuen Testament, 1. Timotheus 1, Vers 8, da wird ganz klar gesagt, für Menschen, die nicht errettet sind durch Jesus Christus, für sie ist das Gesetz und man muss das Gesetz auf sie anwenden und ihnen zeigen, schaut mal, das müsst ihr einhalten. Und wenn sie dann sagen, das kann ich ja gar nicht. Ich habe mich so bemüht, seit 25 Jahren versuche ich nach der Tora zu leben und ich merke, der kann es nicht. Dann kann man sagen, ja, dafür ist Jesus Christus gekommen. Das Problem unserer Schuld zu lösen. Und wenn du deine Schuld brutal ehrlich vor Gott bekennst und bereust und dankst, dass Jesus Christus an deiner Stelle dort am Kreuz gestorben ist und den Fluch auf sich genommen hat, dann bekommst du Vergebung, ewiges Leben und du wirst vom Gesetz des Sinais weggeführt. Aber nicht so, dass man gesetzlos wird. Das ist nicht so. Für Errettete gilt das Gesetz des Christus. Und schauen Sie, in Galater 6, Vers 2, sagt Paulus, in dem Brief, wo er nicht-jüdische Gläubige warnt, dass sie nicht sich unter das Gesetz vom Sinai stellen sollen, da sagt er, einer trage des anderen Lasten und also erfüllt das Gesetz des Christus. Ja, dann sind wir doch unter Gesetz. Ja, nicht unter dem Gesetz vom Sinai, sondern unter dem Gesetz des Christus. Und dieser Ausdruck, das Gesetz des Christus, ist ein Begriff aus der rabbinischen Theologie. Da finden Sie zum Beispiel, in dem Midrash Kohelet, da steht, Torato shel Mashiach, also die Tora des Messias, die kann man nicht vergleichen mit dem Gesetz, mit der Tora, die wir jetzt lernen. Wenn der Messias einmal kommt, wird er uns eine ganz neue Tora bringen, die viel höher ist, als was wir jetzt haben. Nun, ich will erklären. Die 10 Gebote sagen zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Das Gesetz des Christus sagt in Epheser 4, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit deinen Händen, damit er dem Bedürftigen mitteilen kann. Also nicht nur einfach, du sollst nicht stehlen, sondern wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Aber er soll positiv sogar etwas tun, damit er solchen, die zu wenig haben, geben kann. Oder das Gesetz vom Sinai, die 10 Gebote sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Nun, es gibt Ehen ohne Ehebruch und es ist eine Katastrophe. Das heißt noch lange nicht, dass die Ehe funktioniert. Du sollst nicht Ehe brechen, heißt einfach, du sollst nicht Untreue begehen. Aber das heißt noch lange nicht, wie die Beziehung ist untereinander. Aber das Gesetz des Messias sagt in Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ein Mann, der bereit ist, für seine Frau zu sterben. Das löst einige Probleme. Ja, ich meine so Probleme, wenn ein Mann irgendwie Probleme hat, wie soll ich meine Autorität durchsetzen? Man muss sich mal fragen, wie könnte ich für meine Frau sterben? Das ist das Gesetz des Messias. Merken wir, das ist alles auf einer viel höheren Ebene. Es ist aber nicht Gesetzlosigkeit. Das Gesetz des Messias ist nicht, man kann Ehebruch treiben, man kann stehlen. Nein, es erwartet viel mehr. Das ist das Gesetz des Christus, unter dem steht der Erlöste, der Gläubige heute. Aber in dem Gesetz des Messias wird das Sabbatgebot nicht wiederholt. Man findet, zum Beispiel von den 10 Geboten findet man 9, aber ganz neu formuliert. Nicht mehr du sollst nicht, sondern wer gestohlen hat, stehe nicht mehr. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ganz mit einer Selbstverständlichkeit, aber man findet keine Wiederholung des Sabbatgebots. Aber wie kommen wir zu dieser Lösung, dass es da nicht Widersprüche gibt? Eben weil wir Übersichten schaffen in der Heilsgeschichte und sehen, wie Gott durch die ganze Geschichte hindurch verschiedene Zeitabschnitte hat, wo auch unterschiedliche Prinzipien, unterschiedliche Einrichtungen eine Rolle spielen. Als Literaturhinweis noch das Buch von Gleason Archer. Archer heißt er, nicht Archer. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties. Da haben sie ein dickes Buch, das eine Bibelschwierigkeit nach der anderen behandelt. Und Archer ist ein wirklich großer Gelehrter, der nicht nur Bibelsprache studiert hat, der hat auch Ägyptisch studiert und so weiter. Und bringt das alles in den Dienst Gottes mit ein. Eben zum Nutzen, dass Menschen wirklich Vertrauen haben dürfen in die Aussagen der Bibel. Und dann noch etwas ganz Kleines, für die, die eben nicht große Enzyklopädien lesen möchten. Das ist von mir, ist die Bibel glaubwürdig, die Bibel ihre Autorität und Zuverlässigkeit. Das kriegen Sie am Büchertisch für 2,90. Aber ich habe darauf geschaut, es war mir wichtig, so etwas zu schreiben, als ganz kurz Antworten gibt auf Probleme, die immer wieder kommen. Aber immer so, dass ich dann hinten im Literaturverzeichnis Quellen angebe, wo man das weiter bestätigen kann oder weiter ausgeführt finden kann. Da geht es zum Beispiel darum, ist der Bibeltext im Laufe der Zeit abgeändert worden? Überlieferung des Alten Testaments, des Neuen Testaments. Das Problem der Apokryphen. Gehören die dazu oder nicht? Bibelauslegung. Ja, wie soll Bibelauslegung gehen? Jeder kann doch sagen, auslegen, wie er will. Nein? Wissenschaft kontra Bibel. Da versuche ich zu erklären, was ist überhaupt Wissenschaft? Und da gebe ich einige Beispiele. Wenn man verstanden hat, was Wissenschaft ist, wo dann eben Probleme entstehen können. Und schließlich Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Also auf kurzem Raum finden Sie so Beispiele und Ansätze, wie man an noch künftige Probleme herangehen kann. Ich danke für Ihr Interesse. Also wie angekündigt, wäre jetzt noch etwas Zeit für Fragen direkt aus dem Publikum. Ja, da.
Eine Frage ist von Dr. Schmid aufgeworfen worden in einem Vortrag. Die letzten Worte Jesu Christi am Kreuz seien in den 4 Evangelien verschieden.
Ja.
Wie erklären Sie das?
Also die 4 Evangelien beschreiben alle 4 die Kreuzigung, die Passion. Und man findet da und dort Aussprüche Jesu am Kreuz. Wenn man sie alle zusammennimmt, die 4 Evangelien, dann gibt es am Schluss 7 Worte. Das ist doch toll, ausgerechnet 7 Worte am Kreuz. Haydn hat es ja vertont, die 7 Worte des Erlösers. Das ist also auch in der Musikliteratur eine schon längst bekannte Sache. Also sehen wir, das haben nicht die Leute von heute herausgefunden, dass es da Unterschiede gibt in den Evangelien. Das hat schon Haydn gewusst und er hat sogar daraus eine wunderbare Komposition gemacht über die 7 Worte des Erlösers am Kreuz. Es ist so, dass die Evangelien, die beschreiben als einzelne Schriften nicht alles, aber diese 4 zusammen geben das komplette Bild. die Zahl 7 ist auch gerade die komplette Zahl, die vollkommene Zahl. Sie geben zusammen das Vollständige. Jeder Evangelist hat den Akzent anders gesetzt. Matthäus betont, Jesus Christus ist König. Markus betont genau das Gegenteil. Jesus Christus ist Knecht. Lukas betont, Jesus Christus ist wahr Mensch. Und Johannes betont, Jesus Christus ist wahr Gott. Merken wir, zwei beschreiben nämlich eine amtliche Herrlichkeit von Jesus Christus und zwei beschreiben eine wesensmäßige Herrlichkeit. Oder ein Mensch wird man, kann man nicht irgendwie werden, so als Beruf. Aber ein Angestellter, ein Knecht kann man werden. Ein König kann man auch werden. Aber eben Mensch drückt aus, was er ist, und Gott drückt aus, was er ist. Und so ergänzen sich diese vier Evangelien. Ich habe ja dazu auch ein Buch geschrieben, Einführung in die vier Evangelien. Und dort ging es mir darum, die literarische Struktur und Einheit der vier Evangelien zu zeigen. Und auch da ist es ja gerade das Verblüffende zu sehen, vier verschiedene Schreiber, aber die geben, wenn wir sie zusammennehmen, ein absolut komplettes Zeugnis über Jesus Christus. Übrigens, unter dem Gesetz in Israel war die Mindestzeugenzahl, die glaubwürdig sein konnte vor Gericht, 2. Ein Einzelner konnte nicht auftreten in einer Anklage. Es mussten mindestens 2 sein. Gott wollte im Neuen Testament uns ein glaubwürdiges Zeugnis über das Kommen des Erlösers geben. Aber da wollte er uns nicht 2 Zeugen geben, sondern gleich 2 mal 2. Und so ist es auch weiter interessant, dass man die Evangelien nach verschiedenen Gesichtspunkten immer in 2 und 2 Gruppen teilen kann. Und zwar so, dass es alle Kombinationsmöglichkeiten gibt. Das heißt, die Evangelien sind zusammen eine Einheit, sie ergänzen sich und darum, man muss nicht alle 7 Worte in einem Evangelium erwarten, aber zusammen haben wir das vollständige Bild. Jetzt kam da hinten noch eine Frage.
Sie hatten gesagt, dass die Vollkommenheit bezieht sich nur auf den Grundtext.
Ja.
Jetzt, was heißt das denn? Gibt es den Grundtext noch oder was heißt Grundtext? Weil wenn ich nicht mehr lebe, dann merkt man die Vollkommenheit nicht mehr.
Gut, also ich habe gesagt, ich wiederhole das für die, die es vielleicht nicht gehört haben. Der Grundtext ist vollkommen. Aber wo ist heute der Grundtext oder der Urtext? Nun, wir haben die Bibel ja nur in Abschriften. Nur. Ich habe gesagt, das Neue Testament ist durch 5400 Handschriften überliefert. Und der Mehrheitstext, also Lesarten, die durch tausende von Handschriften abgestützt werden, das ist eigentlich die textliche Grundlage, die Sicherheit vermittelt. Und stützen wir uns also auf die Mehrheit dieser 5400 Handschriften, gibt es praktisch keine Probleme mehr über einzelne Wörter. Ich habe den Majority-Text hier in seiner allerneuesten Ausgabe, vor ein paar Jahren erst 1991, so auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Sie können das nachher mal anschauen. Da, wo es mal ein Problem gegeben hat von den prozentualen Zahlenverhältnissen, ist dann ein einzelnes Wort in Klammer gesetzt worden. Aber Sie können durchgehen durch das Neue Testament. Sie finden fast keine Stelle, wo etwas in Klammer gesetzt werden musste. Weil der Text so hundertprozentig klar ist, eigentlich. Also wissen wir sehr wohl, sehr genau, was der neutestamentliche Grundtext angeht. Und beim Alten Testament, wir hatten aus dem Mittelalter die hebräischen Handschriften, die man masoretische Handschriften nennt. Die Masoreten, die haben im Mittelalter den Text abgeschrieben, indem sie im Gesetz alle Buchstaben ausgezählt haben. Und in der Abschrift haben sie es wieder nachgezählt. Die wussten also, wie viele Aleph, wie viele Bet und so weiter gibt es, haben das in der Abschrift nachgezählt und wehe, es fehlte ein Buchstabe. Man musste auf die Suche gehen, bis man ihn gefunden hat. Und sie haben durch das ganze Alte Testament haben sie Ausdrücke und seltene Wörter bezeichnet und haben so also Sicherheitslisten erstellt. Die haben also im Mittelalter mit Methoden gearbeitet, wie man heute mit Computer Sicherheitsmethoden macht bei Texterfassung. Das machen wir ja heute auch, oder? wenn man da mehrere Files hat von einer Arbeit, dann, und plötzlich kommt ein Zweifel auf, da kann man schauen, wie viele Wörter hat es drin. Und so kann man sehr genau sehen, aha, da ist irgendetwas verloren gegangen. Da fehlen ja 50 Wörter. Also diese Methoden haben die angewandt. Und da kam aber unter den Kritikern die Entgegnung, ja gut, im Mittelalter haben die so schön abgeschrieben. Aber wer gibt uns die Garantie, dass das auch früher so war? Und da war der Zweifel da. Nun, jemand, der Jesus Christus vertraut, hat gewusst, Gott wacht über sein Wort, denn kein Jota und kein Tittel des Gesetzes wird vergehen. 1947 bis 1956 wurden etwa 100.000 Fragmente gefunden in 11 Höhlen am Toten Meer in Qumran. Ein Viertel davon waren biblische. Jetzt hatte man plötzlich Zugang zu bis zu 1000 Jahre älteren Handschriften. Zum ersten Mal konnte man schauen, was jetzt geschehen ist. In den 1000 Jahren von Qumran bis zum Mittelalter. Es gab aber bereits in der Frühzeit nach der Entdeckung einen Zeitungsartikel, der sagte, jetzt wird dann einmal ganz klar werden, wie schlecht die Bibel überliefert worden ist. Das ist typisch, dieses Vorurteil. Nun, nach über 50 Jahren Qumran-Forschung können wir etwas zurückgelehnt über die Sache sprechen und können sagen, es gibt in Qumran einen vormasoretischen Text. Was heißt vormasoretisch? Das heißt einfach, der masoretische Text in der Zeit vor dem Mittelalter, 1000 Jahre älter. Und ich habe zum Beispiel besonders Freude an den Fragmenten, die man gefunden hat im Wadi Murabbaat. Die Fragmente aus den 5 Büchern Mose dort, die stammen aus der Zeit vor dem Jahr 66 nach Christus. Jeder Buchstabe stimmt mit dem Mittelalter überein. Also die Orthographie stimmt buchstabenmäßig überein. Und das, obwohl ja im Hebräischen die Orthographie auch ständig gewechselt hat. Oder geben Sie mir einen Text und ich sage Ihnen, ob der vor 2000 oder nach 2000 geschrieben worden ist. Ja gut, jetzt mit der Revision kann man das ein bisschen besser machen. Aber man kann auch sehen, das ist ein Text aus dem 19. Jahrhundert, das ist ein Text noch früher. Die Orthographie ändert sich. Im Hebräischen auch. Aber für den Bibeltext hat die Orthographie nicht mal gewechselt. Und so kann man heute sagen, der masoretische Text ist wirklich der Text, der am allernächsten dem Grundtext kommt und der unser tiefes Vertrauen verdient. Dazu kommen aber noch tausende Handschriften von alten Übersetzungen und bei einzelnen Problempunkten kann man die dann auch zu Rate ziehen. Also wir sind da nicht irgendwie im luftleeren Raum. Eine andere Frage noch? Ja?
Wir haben gehört, von der Sabbat zu halten. Der Adventist beruft sich nicht auf die 10 Gebote, der beruft sich ja auf den Schöpfungsbericht.
Richtig. Im Schöpfungsbericht kommt ja der Sabbat vor, als der Ruhetag der Schöpfung. Aber nicht als Gebot. Das heißt, Gott hat geruht am 7. Tag, aber es wurde nie ein Gebot, den Sabbat einzuhalten. Erst mit der Erwählung Israels als Nation hat Gott das als Gebot formuliert und ausdrücklich als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Also gerade um zu unterscheiden von den anderen Völkern. Wenn alle Völker das hätten tun müssen, dann wäre das ja gerade nicht ein Zeichen gewesen für den speziellen Bund zwischen Gott und Israel. Und ebenso im Neuen Testament wird der Sabbat nie als ein Gebot für Christen formuliert. Ja, noch etwas? Ja. Es geht mir so wie nach dem Motto von Alexander Seibel, nach meiner letzten Predigt war das Publikum total erledigt. Ja, da kommt noch eine Frage. Ist auch nicht so schlimm.
Das heißt doch, das Gesetz wurde dem Mose gegeben, die Sinai, also Horeb oder so.
Ja.
Und jetzt liest man, dass das nicht dort gewesen ist, sondern an einem anderen Ort. Oder Ludwig Schneider sagt das schon, und jetzt habe ich sogar den Miserabsruf gelesen, dass dort Ausgrabungen gemacht wurden, dass es gar nicht um den Sinai geht.
Ach so, ja, genau. Also, das hat ja eigentlich mit der Bibel, mit der Glaubwürdigkeit der Bibel überhaupt nichts zu tun.
Nein, aber es ist doch so, was soll man da
halten? Was soll man da halten, jawohl. Also, die Bibel sagt ja, dass die Tora, das Gesetz, am Sinai gegeben wurde, in der Sinai-Wüste. Aber welcher Berg das jetzt ist, den man mit dieser biblischen Bezeichnung identifizieren muss, das ist eine zweite Frage. Und traditionell wurde ja ein Berg dafür bezeichnet, in der Nähe vom Katharinenkloster, so ziemlich in der gegen die Südspitze der Sinai-Halbinsel. Und vor einigen Jahren hat ein Archäologe vorgeschlagen, nein, das war der Har Karkom im Negev. Aber die Grundlage ist sehr, sehr schwach, weil er hat gar keine Inschriften. Er stützt sich ja auf Höhlen, nein, auf Felszeichnungen stützt er sich ab. Also da ist schriftlich gar nicht irgendwie etwas zu belegen. Und es gibt eine bessere, meines Erachtens viel bessere Interpretation, dass es der Berg Rafsafe ist. Der ist auch relativ in der Nähe vom Katharinenkloster, aber passt viel besser als der traditionelle, weil es dort wirklich eine riesige Ebene gibt, wo man sich das Volk Israel als Millionenvolk viel besser platzieren kann für die biblischen Ereignisse. Also man muss da nicht mit letzter Sicherheit behaupten wollen, das war jetzt genau da, aber also mit HKCOM, da kann man mal ruhig mal zurücklehnen und mal warten, bis die besseren Argumente bringen. Ja, noch etwas?